BR Heimat. Habe die Ehre.
Grüß Gott und habe die Ehre, sagt heute Andreas Estner. Es geht in schnellen Schritten auf Weihnachten zu. Und damit auch auf die längste Nacht des Jahres, die Thomasnacht. Jetzt ist die dunkelste Zeit des Jahres. Aber ab Sonntag, da bahnt sich das Licht wieder seinen Weg. Es ist Wintersonnenwende. Eine besondere Zeit, die mit verschiedenen Bräuche und Rituale verbunden ist. Und darüber ratschen wir heute mit unserer Kräuterexpertin Astrid Süssmuth. Grüß dich, schön, dass du da bist.
Servus und guten Morgen.
Und bevor wir uns intensiv über Licht und Finsternis unterhalten, über Bräuche und Rituale, über die Thomasnacht und die Wintersonnenwende, lassen wir uns musikalisch in die Sendung führen von der Göllwurzenmusik. Jetzt ist die dunkelste Zeit des Jahres. Kurz vor der Wintersonnenwende sind die Tage am kürzesten und die Nächte am längsten. Und die längste Nacht des Jahres ist die Thomasnacht, aber es ist nicht jedes Jahr so. Liebe Astrid, bitte erklär uns doch einmal, was es mit der Wintersonnenwende auf sich hat.
Ja, die Wintersonnenwende ist im Prinzip, was du gesagt hast, der kürzeste Tag im Jahr. Das liegt daran, wir erinnern uns an die Schulzeiten. Gell? Zum Glück hatte ich damals Astronomie-Grundkurs in Physik und konnte es hoffentlich jetzt auch noch erklären. Alle Planeten beschreiben nach dem Kepler eine Bahn um die Sonne. Das ist keine Kreisbahn, sondern eine Ellipsenbahn, einmal weiter weg, einmal näher da. Im Brennpunkt ist die Sonne und fahren zu jedem Zeit, überstreichen sie die gleiche Fläche. Das heißt, an die kurzen Stücke, an die Bögen sind es wesentlich schneller. Da sind wir jetzt gerade an diesen Endpunkten und da ist die Sonnenwende. Das heißt, sie wird wieder angezogen, um in die andere Richtung zu fahren, die Erde von der Sonne, wenn sie rundherum fährt. Und dadurch, dass die Erde nicht gerade steht, sondern die Erde Achse leicht geneigt ist, heißt es, dass dann das Frühjahr langsam wieder beginnt. Also im Moment von der Sonnenwende kehrt die Sonne durch die Schiefe in der Ekliptik praktisch um und fährt in die andere Richtung zurück. Es werden die Tage eben wieder länger, wie sie zuerst kürzer geworden sind. Und man sieht es auch ganz gut an der Schattenlänge, das finde ich ja wahnsinnig spannend. Wenn man am 21. Dezember jemand am Marienplatz in München hinstellen, so mit 1,75 Meter, der hat einen Schatten von 5,25 Meter in der Länge. Und wenn wir das gleich am 21. Juni machen, dann hat jemand mit 1,75 Meter Größe mittags am Marienplatz einen Schatten von nur 80 Zentimeter.
Das ist ja faszinierend, weil die Sonne steiler steht im Sommer.
Weil die Sonne wesentlich höher und steiler steht. Die Sonne hat also zur Wintersonnenwende ihre geringste Mittagshöhe. Sie steigt wesentlich weiter im Süden auf, also ganz unten im Südosten beginnt sie aufzusteigen, immer höher, Mittagshöhe, ganz gering über dem Horizont eigentlich nur und geht ganz weit unten im Südwesten erst wieder unter. Das ist ja ein Taktgeber über die Jahreszeiten und wir werden sehen zur Sommersonnenwende dann, da geht die Sonne ganz im Norden, im Nordosten auf und beschreibt einen ganz großen Bogen. Über die Erde praktisch, also von uns aus gesehen, aus einem geozentrierten Weltbild nennt man das, dass wir eben von uns aus schauen, was die Sonne macht und da ist der ganze Tag hell erleuchtet. Und dieses Sonnenjahr, das wir haben, vom 21. Dezember bis 21. Dezember mit 365 Tagen, das ist nicht ganz so richtig. Es sind nämlich immer 6 Stunden mehr. Das haut nicht hin. Deswegen kommt alle 4 Jahre wieder ein Schalttag. Und deshalb ist dieser exakte Zeitpunkt, wenn sich die Sonne in ihrer Bahn wieder zurückfährt praktisch, das ändert sich in jedem Jahr um etwa 6 Stunden. Heuer fällt eben der Sonnenwendmoment auf den 21. Dezember um 10.20 Uhr, also am Samstag in der Früh, um 10.20 Uhr wird es sein. Aber nächstes Jahr ist es um 16.03 Uhr in München genau gesehen. Ne? Da ändert sich das dann wieder. Und es geht so weiter, bis es am 2027 ist es dann der 22. Dezember, eben nicht der 21., sondern der 22. um 3.42 Uhr in der Nacht. Und da wird dann tatsächlich auch die längste Nacht eigentlich erst die Nacht vom 22. auf den 23. sein, also eins später. Und dann haben wir das Schaltjahr 2028, da wird das praktisch wieder zurückgestellt, weil da kommt ja der Tag der Tag neu wieder. Und dann ist 2028 wieder der 21. Dezember um 9.19 Uhr die Sonnenwende.
Sehr interessant. Heuer ist die längste Nacht von Samstag auf Sonntag, also vom 21. auf den 22. Das heißt, ab Sonntag werden die Tage wieder länger. Aber sagen wir mal, die ersten Tage oder Wochen spürt man es eigentlich kaum, oder?
Ich finde, man spürt es schon. Also schon? Momentan ist es, finde ich, eine recht dunkle Zeit, weil einfach, ja, man spürt die Dunkelheit, aber man hat so das Warten noch, dass es noch dunkler wird, allerweil noch dunkler. Und ja, Weihnachten ist es, finde ich, schon deutlich heller. Und dann, du kennst den schönen Satz auch?
Ja, wenn die Tage länger
ja,
werden, meinst du?
Ja, da also, gibt es auch die berühmten Sätze.
Ich kenne den so. Weihnachten um einen Hanadritt, Neujahr um einen Mannerschritt, drei Kini um einen Hirschensprung und auf Lichtmiss um eine ganze Stunde.
Zum Glück schon wieder Lichtmiss an der ganzen Stunde. Also da geht es eben nicht mehr die Sonne unter um 16.15 Uhr, sondern tatsächlich eine halbe Stunde früher, eine halbe Stunde vormittags und eine halbe Stunde nachmittags, dass wir da mehr Zeit haben. Also richtig, richtig schön eigentlich. Und dieser Sonnenbogen, dieser flache Sonnenbogen, den kennt man auch tatsächlich im Brauchtum. Das ist nämlich der Schwiebbogen oder Weihnachtsbogen. Aus dem Erzgebirge kennt man vor allem. Da hat man ja als Verkörperung von diesem ganz flachen Sonnenbogen ins Fenster gestellt für die Leute, die abends heimgekommen sind, die Bergleute, die ja überhaupt keine Sonne mehr gesehen haben. Die sind im Dunkeln reingegangen, im Dunkeln wieder rausgekommen. Und da war eben dieser flache Sonnenbogen nachgebaut. Ein Bogen damit verziert mit Mond und Sterne, die Symbole der Nacht. Vier Kerzen drauf für die vier Jahreszeiten oder für die vier Adventssonntage. Und es kehren immer grüne Pflanzen rum. Der Buchs kehrt rum. Es kehrt der Ilex rundrum, der Efeu. Einfach für das Wiederkommen der Natur, dass alles grünt und das Versprechen, dass die Natur zurückkommt.
Diese Schwibbögen, sind die aus einem bestimmten Holz?
Die sind aus einem bestimmten Holz, die werden nämlich aus der Birke gefertigt. Und das finde ich so schön, weil der Christbaum, das sind ja die immergrünen Nadelbäume als Winterlichtbaum. Aber der Frühlingsbaum ist die Birke, der Maibaum, wo es wieder heller wird als. Das ist die Verkörperung vom Frühling, dieses schöne weiße Holz, das Versprechen, die Vegetation kommt wieder zurück. Ein ganz typisch ja, mittelnordeuropäischer Baum. In der Antike hat man den ja gar nicht gekannt oder auch nie drüber geredet in Italien, in Griechenland, im alten Rom. Das ist wirklich in der nordischen Mythologie, in der keltischen Mythologie ein ganz wichtiger Baum. Er steht immer für alle Anfänge. Und da ist das Versprechen eben mit diesem flachen Sonnenbogen, wo es jetzt so dunkel wird, der neue Anfang, wir kommen, das neue Frühjahr, der erste Baum, der wieder Blätter hat, ist ja die Birke. Eigentlich wunderschön als Symbol des Frühlings.
Jetzt werden die Tage immer kürzer, die Nächte werden länger, zugleich steht das Licht aber kurz davor. Feinfühlige Menschen spüren eine besondere Spannung in dieser Zeit.
Ich finde schon, ja. Ich finde, das ist so eine Erwartungsnacht. Da braucht man gar nicht esoterisch werden, aber wir warten alle, ob aufs Christkindl, auf Weihnachten oder auf die lange Nacht oder darauf, dass die Sonne wieder länger scheint. Das passt alles zusammen. Und das Christkindl hat ja auch das Strahlen dabei, das Leuchten. Also wir warten alle auf das Leuchten, das wieder kommt. Und das passt eigentlich ganz gut zu dem, wie man es früher gesehen hat. Man hat eine Wacht gehalten. Die Wacht der Erde hat es geheißen, dass die Sonne zurückkommt, dass der Sonnengott wiederkommt, dass er mythologisch zurückkehrt. Kann man sich, finde ich, richtig, richtig schön vorstellen. Und es ist die Zeit vor die Rauhnächte. Bevor eigentlich das wilde Treiben beginnt, da, wenn es ja zwischen den Jahren ist sozusagen. Und momentan, die Dunkelheit, finde ich, ist jetzt stärker, weil es ja immer noch schwächer wird, das Licht, als da, wo die Dunkelheit vielleicht am Minuten gesehen genauso lang ist, aber die Sonne wieder zurückgekommen ist. Ich finde, das ist so ein bisschen eine Gefühlssache. Und in diese Zeit passt, finde ich, sehr, sehr gut der Safran.
Ich wollte gerade sagen, gibt es irgendwie Gewürze oder Kräuter?
Da gibt es ein Gewürz, der Safran, das ist ja das teuerste Gewürz der Welt, schier mit Gold aufgewogen. Also er schaut nicht nur gülden aus, sondern kann auch mit Gold aufgewogen werden. Das Gramm kostet zwischen 7 und 25 Euro. Das ist richtig, richtig viel. Das ist in der Antike schon bekannt gewesen. In Persien hat man es früh angebaut, aber wird inzwischen auch in Spanien angebaut, es wird in Österreich angebaut. Das alpinste und höchstgelegene Anbaugebiet vom Safran ist in der Schweiz, das ist in Mund, im Rhonetal an diesen Sonnenhängen, südlich vom großen Aletschgletscher, wunderbar gelegen da auch. Und der Safran, man muss sich vorstellen, ein Kilo Safran, das sind bis zu 150.000 einzelne Blüten. Und aus diesen Blüten, da nimmt man nur die Narben raus, diese drei. Also wirklich wahnsinnig klein, was man da hat. Und Safran, ein ja, Goldgewürz in sich, erfärbt alles Gold. Safran macht den Kuchengel, weiß man ja. Und Gold, wie die Sonne, das ist das, wie er auch wirkt. Der wirkt tatsächlich ganz stark aufheiternd, stimmungserhellend bei Winterblues, Winterdepressionen. Man könnte sagen, stark stimmungserhellend. Er bringt die Sonne in den Körper, übrigens auch medizinisch darüber hinaus noch ganz interessant, entzündungshemmend. Man verwendet ihn pharmakologisch bei grauem Star, Sehschwäche, aber nicht zu viel. Er ist nämlich giftig. Er ist tatsächlich in Überdosierung tödlich, allerdings ist er ein teurer Tod. Den kann man sich kaum leisten. Wurde auch schon in der Antike kultiviert. Es gibt ganz, ganz schöne Fresken auf Santorini, was ja unter einem Vulkan begraben wurde. Fresken, die Safran-Sammlerinnen. Und es hat geheißen, die Morgengöttin Eos, sie hat ein Gewand aus Safran und mit dem öffnet sie den Morgenhimmel, dass die Sonne kommen kann. Also auch da die Verbindung mit der Sonne. Und dieses Stimmungsaufhellende, das spiegelt sich darin wieder, dass man gerade zur Winterzeit, zur Sonnenwendzeit, zur Weihnachtszeit, wenn es ihm so dunkel ist, den Safran als Gewürzzutat nimmt. Zum Beispiel für die Luzienkatzerl. Lucia ist ja der Lucia-Tag am 13. Dezember. Das war vor der gregorianischen Reform, Kalenderreform, eigentlich der Wintersonnenwendtag, der längste Tag. Das hat sich bloß vom Datum her geändert. Da ist es also auf den 13. Dezember gefallen. Und da hat man diese Luzienkatzerlbachen. Das sind Hefeteigkirchel. Schaut aus wie so ein Eigerolds Katzenschwanzel von beiden Seiten her, die mit Safran gewürzt werden. Und das Katzerl ist eigentlich auch ganz nett. Katzerl heißt deshalb, weil die Katzen waren eigentlich immer eine Schutzmacht vor der Dunkelheit, eine Beschützerin. Die Hexenkatzen sind erst später gekommen. Das war eigentlich deswegen, weil die Katzen können sehen im Dunkeln, die können einen warnen, die wissen, was da los ist. Also man hat gern nachts eine Katze dabei gehabt, die hat einem helfen können. Und dann der goldene Safran noch, der einem auch noch die Kraft gibt, durch die Dunkelheit zu kommen. Damit ist das Luziengebäck was ganz, ganz Besonderes. Und eigentlich kann man so Luzienkatzerl wunderbar als Wintersonnenwendgebäck auch machen.
Am kommenden Samstag ist die Thomasnacht vom 21. auf den 22. Dezember, die längste Nacht des Jahres. Astrid, was hat es mit dem heiligen Thomas auf sich?
Ja, der heilige Thomas, das war der Apostel Thomas, einer von den 12 Jünger Jesu. Der ist der Schutzpatron von den Bau- und Zimmerleit. Es gibt ihn rum die Sage, dass ein indischer König wollen hat, dass der dem Sonnengott huldigt. Passt natürlich gut zu unserer Wintersonnenwende. Und dann hat aber der heilige Thomas das Standbild von diesem Sonnengott wie ein Wachs schmelzen lassen. Und daraufhin, im Schwerthieb ist er ins Jenseits befördert worden. 21. Dezember, passt gut zur Wintersonnenwende. Die längste Nacht des Jahres ist deswegen dem Thomas gewidmet. Auch deswegen, weil er am längsten von allen Aposteln an der Auferstehung von Jesus gezweifelt hat.
Ah, ja.
Passt auch wieder dazu.
Thomas der Zweifler. Warum ist der heilige Thomas, wir kennen ja die Thomasnacht auch als Orakelnacht, warum ist er jetzt gerade für die Orakel zuständig?
Ja, das finde ich also eine ganz spannende Zusammenstellung. Zweifel ist eigentlich Voraussetzung für Erkenntnis. Wenn ich mir nicht was überlege, ob das richtig oder falsch ist, dann kann ich nie zur Erkenntnis kommen, wenn ich nur eine vorgefertigte Meinung habe. Also Zweifel ist gar nicht schlecht, man darf nur nicht hadern. Ne? Und wenn man Antworten sucht, um die Unsicherheiten zu klären, das passt zum Zweifler. Und das Orakeln ist eigentlich eine Suche nach Gewissheit, also ein Versuch, in der Dunkelheit in dem Fall, Klarheit über was zu kriegen. Da hab mir meine Tochter gerade gestern was ganz Spannendes erzählt oder was Spannendes gesagt, weil der Sohn hat eben nicht gewusst, was er jetzt machen soll, Silvester. Soll ja Skifahren gehen oder lieber in ein Musical gehen? Dann hat er gesagt, weißt du was, mach doch dreimal ein Online-Glücksrad und wenn dann was rauskommt, was dir gar nicht gefällt, dann weißt du, was du willst. Also orakeln. Orakeln ja. Und dann zweifeln und dann weiß man, was man machen kann. Der heilige Thomas ist überhaupt eine ganz spannende Gestalt. Es ist ja mehr als der Thomas als Heiliger, als Apostel, sondern das ist eigentlich auch eine Sagengestalt, der blutige Dammerl.
Genau. Das im altbayerischen, im altbayerischen Dialekt heißt der Thomas auch Damer oder Dammerl. Und wie du sagst, da gibt es ja einen alten Spruch, der vielfach überliefert ist, der Dammer mit dem Hammer oder der blutige Dammerl. Was heißt denn das eigentlich? Was bedeutet das?
Ja, das ist auch wieder was Spannendes. Da werden verschiedene historische Sagengestalten, mythologische Gestalten übereinander gelegt. Und zwar ist der 21. Dezember als Wintersonnwendnacht ja der Beginn von den Rauhnächten. Und in die Rauhnächte kommt die wilde Jagd mit der Percht und dem Wotan. Dem Wotan, der das anführt mit seinem Pferd und da reitet über die Nachtwolken und das Heer der Toten anführt. Und der hat einen Hammer dabei, der Wotan. Und jetzt ist es der heilige Thomas und der blutige Dammerl im Prinzip eine bewusst geschaffene Figur, die diese alte heidische Tradition von dem Wotan, der gekommen wird, unter einer christlichen Symbolik weiterführt, aber gleichzeitig vor den alten Göttern warnt. Also pass auf, da kommt der mit dem Hammer und wenn er wo draufhaut, dann wird das blutig. Es war eigentlich bis in Anfang der 70er Jahre oft noch der Brauch, dass die durch Land gezogen sind, die Dammerl. Es war teilweise so wild, dass die Kirche den Gedenktag vom heiligen Thomas 1970 in Bayern verlegt hat, vom 21. Dezember auf den 3. Juli, damit diese Thomasumzüge nicht mehr waren. Das ist einfach zu wild geworden. Im Bayerischen Wald teilweise hat es den Brauch gegeben, dass der Dammerl sein Fuß seinen blutigen Reih streckt. Eigentlich alles eine Überlieferung. Denkler, huldige nicht der alten Götter, das kann gefährlich werden. Es war eigentlich eine Schreckensgestalt für die Kinder. Also eigentlich fällt das Ganze eher unter schwarze Pädagogik, würde ich mal sagen. Mhm. Als Furchtszenario wird ein Bett leiten um die Kinder Angst zu machen, bleibt zu Hause in dieser dunklen Nacht. Da kann was passieren. Und das hat natürlich dann seine wilden Auswüchse. Mhm. Aber die Thomasnacht ist eh spannend.
Ja.
Ja, da muss man schon ausgehen.
Da muss man ausgehen.
Ja, muss
gehst
man
du raus?
Ah ja, so da einmal. Aber man kann draußen interessante Dinge tun. Aber vorher muss man schon schauen, dass man alles richtig gemacht hat. Weil es kommt ja die wilde Jagd mit den Perchten und dem Heer der Toten. Die werden gefährlich.
Die wilde Jagd, das ist ja, die gibt es ja in ganz Europa in der Überlieferung. Und die wilde Jagd ist so Wotans wildes Heer, das am Himmel fliegt, plötzlich daherkommt, Menschen aufgreift, mitnimmt und dann irgendwo wieder runterschmeißt.
Oder gleich mitzirkt oder jemanden einen Hackel hinten reinschmeißt oder machen also unangenehme Dinge.
Es gibt unzählige Sagen aus Bayern, aus Österreich, wo die wilde Jagd im Zentrum steht und die wilde Jagd Menschen verschleppt und das Einzige, was man machen kann, dass man sie auf den Boden schmeißt oder ein Kreuzzeichen macht.
Unbedingt ein Kreuzzeichen. Mhm. Und man muss aber einige Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Zum Beispiel, wenn man spinnen tut, dann muss man vor die Rauhnächte den Rocken abgesponnen haben, weil sonst konnten sie nämlich die Percht drin verfangen. Gell? Und aufpassen, Wäschabhänger, weil in der Wäsche, da kann sie die wilde Jagd in die Leinen verfangen. Und sie
das hat meine Oma immer gemacht. Meine Oma hat immer gesagt, zwischen Weihnachten und drei Kinder darf man keine Wäsche aussehen.
Bei uns ist es zwischen Wintersonnenwend und Neujahr, also diese 12 Rauhnächte, da dürfen bei uns keine Wäsche aufhängen. Das mache ich auch immer. Mein Mann verzweifelt schier, weil dann immer riesen Wäscheberge sind. Es hilft aber nichts, weil es heißt dann, es kann ein Leichen durch werden. Also besser nicht. Aber man kann auch andere Sachen machen in der Thomasnacht. Man kann sich zum Beispiel so ins Bett legen, dass der Kopf da liegt, wo sonst die Füße liegen. Und dann geschieht alles, was man in der Nacht träumt, im nächsten Jahr. Wenn ich mir jetzt überlege, was ich aber manchmal für einen Schmarrn treibe, dann weiß ich nicht, ob ich es unbedingt haben mag. Das ist die Gefahr an die Orakel. Es kann etwas rauskommen, was man nicht will. Gell? Man kann aber auch um Mitternacht in einen Spiegel lachen und dann sieht man den man sehen mag. Das ist also wesentlich angenehmer.
Also wie einen zukünftigen? Oder wie?
Wen man möchte.
Ach so.
und auch vielleicht, wie man möchte. Aha. Was man vielleicht eher nicht machen sollte, ist um 12 Uhr Mitternacht, Schlag 12 Uhr, durch ein Astloch auf dem Friedhof schauen, weil dann sieht man die Toten vom nächsten Jahr.
Ach,
da hilft also nur noch, dass man eine gescheite Räucherung macht.
Ich würde es gerade sagen.
Ja. Mit einem Thomas-Balsam. Das ist ganz spannend, das habe ich auch erst vor kurzem gefunden. Ich kannte den Begriff eigentlich noch nicht. Der Thomas-Balsam, und zwar hat der Max Höfler, das ist ein Heimatforscher aus Bad Tölz, der hat so um 1900, 1920 gelebt, sehr interessante Dinge erforscht und beschrieben. Der Thomas-Balsam, der heißt auch Tolu-Balsam und kommt von dem Balsambaum, auf Englisch St. Thomas Tree, also auch wieder der Thomas mit drin. Der wächst da in Mexiko-Amazonas-Gebiet und ist schon seit dem 17. Jahrhundert bekannt bei uns. Und aus dem hat man das Lösungsmittel Toluol gewonnen. Das kennt man immer wieder als Giftmittel, das irgendwo in der Raumluft drin ist. Das braucht man, um Feststoffe und Flüssigkeiten verdünnen zu können. Zum Beispiel in Filzstifte, in Lacke ist das ganz oft drin gewesen. Ist leicht giftig. Das wird durch Destillation aus diesem Tolu-Balsam gewonnen. Deswegen war der ein ganz wichtiges Handelsgut. Und den kann man aber auch räuchern, diesen Tolu-Balsam oder Thomas-Balsam, das hat so eine vanillig-schokoladige Note, wenn man das räuchert. Man darf nicht zu viel nehmen, sonst muss man husten recht. Es ist ein bisschen viel dann.
Aber, und das ist aber nicht giftig
dann? Das ist nicht giftig und das ist eine ganz entspannende Räucherung, eine sehr feine, weiche Räucherung, eine ganz freundliche Räucherung. Und ich habe ein ganz spannendes Rezept gefunden. Da hat man den Tolu-Balsam zusammen mit ein bisschen Latschen- und Tollkirschenblüten geräuchert vor dem Orakeln zur Thomasnacht. Ist natürlich wild. Also würde man innen orakeln und dann kann man rausgehen, weil so eine Räucherung ist ja auch ein gewisser Schutz. Das macht ja wie einen Mantel um einen rum. Gerade wenn ein bisschen Latschen dabei ist. Latsche ist ja auch ein Schutzbaum. Und dann kann man das zum Grüchel gehen.
Was heißt das?
Ja, genau. Grüchel, das ist ein alter Baum. Das ist eine Art Zwetschgenbaum. Mhm. Ist gar nicht mehr so bekannt, das Grüchel. Heißt auch Griechenpflaume. War früher ganz, ganz weit verbreitet. Das sind kleinere Zwetschgen mit einem herben Geschmack. Im Gegensatz zu den Zwetschgen lässt sie aber das Fruchtfleisch nicht abziehen. Aha. Man tut es vor allem nur im Tiroler Oberland anbauen und draus einen Schnapsbrenner. Das ist ein ganz geschmacklich herber, aber sehr pflaumiger Zwetschgenschnaps dann aus dem Grüchel. Das kommt von Grieche. Das ist aus Griechenland und deshalb Grüchel hat man es genannt. Und im Lechrein ist man in der Thomasnacht natürlich wieder um 12 Uhr Mitternacht zu einem Grüchel gegangen, zu einem Baum. Und dann hat man überlegt, wo es einem im nächsten Jahr hin verschlagen wird. Besonders die Dienstboten, die an Lichtmess dann ausgestanden sind, die wollten wissen, wo man hingeht. Und da hat man geschaut, aus welcher Richtung wird der Hund bellen. Und da wird es einen hinschlagen. Und je lauter der bellt hat, umso mehr wird es einen dahin ziehen. Umso wichtiger wird das für einen im Leben werden. Und eigentlich ist es eine ganz schöne Sache. Das kann man auch heutzutage machen. Das muss nicht der Dienstbot am Grüchel sein, sondern man kann sagen, es muss auch nicht der Hund sein, vielleicht der Hund oder eine Glocken. Was kommt als nächstes? Aus welcher Richtung kommt etwas? Wenn man an einem Scheideweg steht, beruflich, geografisch, in einer persönlichen Entscheidung, gehe ich hinaus und schaue, aus welcher Richtung kommt was. Wo geht's hin? Was macht diese Richtung mit mir? Also auch wieder diese Entscheidungsfindung, dieses Orakel. Was sagt mir das Orakel? Wo führt's mich hin? Sehr spannend. Sehr spannend. Ja, und wem das aber zu viel ist, der bleibt doch lieber drin. Es gibt ja auch welche, die mengen vielleicht nicht um Mitternacht unbedingt hinaus. Man weiß ja nicht, was da alles daherkommt, nicht? Dann kann man auch für die nähere Zukunft oder für die, romantische Zukunft, dann Apfel einfach auseinanderschneiden. Und dann schaut man mal, was die Kerne im Apfel drin machen. Wenn es paarweise sind, dann steht es für Liebe. Ja? Wenn es unpaarig sind, nicht so gut. Mhm. Blöd ist, wenn es zerschnitten ist, der Kern. Mhm. Aber man muss halt dann dazu stehen können. Gell?
Mhm. Wenn man sich traut, kann man es machen.
Ja, und wenn das jetzt auch zu viel ist, dann kann man zumindest ein Zwiebelorakel machen.
Was ist ein Zwiebelorakel? Ein
Zwiebelorakel, da nimmt man einfach eine Küchenzwiebel, die tut man halbwegs auseinanderschneiden und dann hat man ja so Schalen. Mhm. Und diese Schalen, die stellt man in der Küche einfach auf über Nacht und dort von 1 bis 12 beschriften, also 12 von den Schalen braucht man, 1 bis 12 beschriften und dann schaut man am nächsten Tag in der Früh, wie viel Wasser in die einzelnen Schalen drin ist. Also da zirkt sie einfach ein Kondenswasser rein oder raus, da steht mehr oder minder Wasser drin und dann schaut man, was ist der nässeste Monat im nächsten Jahr wahrscheinlich. Braucht man sie nicht furchtbar aufregen.
Ist es ein Wetterorakel?
Es ist ein Wetterorakel.
Ah, ja,
ich werde dann hoffen, zum Beispiel auf Dezember, November, Dezember, dass ich dann zum Skifahren gleich viel Schnee habe. Mhm. Aber leider sagt es nichts über die Temperatur aus.
Ja, ich wollte es gerade sagen, wenn der Schnee drin
da liegt. Da muss man doch jetzt wieder was machen, wo man gescheit in die Zukunft schauen kann.
Ja.
Dann gehen wir doch wieder raus. Also erst gescheit räuchern, vielleicht lassen wir die Tollkirsche weg, nehmen wir lieber nur ein Latschen, den Thomasbalsam. Das war ja nichts. Und dann suchen wir uns einen Birnbaum. Und
ein Birnbaum?
Ein Birnbaum und den muss man schütteln und dann fallen so kleine Asterl runter und dann muss man schauen, was die Asterl machen. Ob die irgendwelche bestimmten Zeichen machen. Ja, ob die Zeichen machen, also wir Runen lesen eigentlich fast. Aha. Die Runen kommen ja auch davon, dass der Wotan sich umgedreht an eine Buche in dem Fall gehängt hat und er hat geschaut, was da für Asterl runtergefallen sind und aus denen hat er Erkenntnis gewonnen. Das waren die Buchstaben. Daher das Wort Buchstaben. Und im Birnbaum können wir ja genau sowas lesen. Wir müssen jetzt nicht Runen lesen können, aber vielleicht liegt unten ein Smiley, ne? kann ja zufällig sein, oder ein Vogelhäusl oder ein Auto.
Machst du sowas?
Ja, aber nur, wenn man vorher überlegt, was für schöne Formen sehen kann.
Orakelbräuche.
Das Wichtige am Orakel ist, dass man bewusst reingeht, sich nicht verrückt macht damit, was man sehen könnte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sondern dass man es als Hinweis nimmt, wie man vernünftig handeln kann und was man für kluge Entscheidungen draus zieht.
Und besonders interessant habe ich das gefunden, wenn, wie der Tochter gesagt hat, wenn das Orakel so und so zeigt und ich finde, das mag ich eigentlich gar nicht, dann habe ich zumindest eine Entscheidungshilfe gehabt.
Genau.
Ja, also eine ganz praktische Anwendung. Die Thomasnacht ist die längste Nacht des Jahres heuer und wenn sie vorbei ist, dann beginnt mit dem nächsten Tag die Wintersonnenwende. Die Tage werden wieder länger. Für uns heutzutage nicht mehr so weltbewegend, weil wir unsere Welt ausleuchten mit Millionen Lampen und Leuchten, mit Bildschirmen und allem Möglichen. Aber wenn man sich das Leben in früheren Jahrhunderten vorstellt, als es noch kein elektrisches Licht gegeben hat, und das ist noch gar nicht so lang her, wo die Menschen vor einem schummrigen Kienspan gesitzt haben, der den Raum ganz bescheiden ausgeleuchtet hat, da waren die dunklen Winternächte sehr lang und sie waren sicher auch oft voll mit Angst. Denn die Finsternis, die immer länger wird, die ist auch angsteinflößend. Die Dunkelheit ist bedrohlich. Und so war die Sehnsucht nach dem Licht in früheren Jahrhunderten und früheren Jahrtausenden bei vielen Menschen unfassbar groß. Und darum ist die Zeit der Wintersonnenwende die Zeit im Jahr, die auch am reichsten ist an Überlieferungen und Bräuchen, Astrid.
Und es ist auch nicht nur die Dunkelheit per se, die Angst macht, sondern es ist dieser Moment, in dem das Sonnenrad stillsteht. Die Frage, kommt die Sonne wieder? Das ist eine ganz essentielle Frage. Da hängt das ganze Überleben ab. Du weißt nicht, kommt es wieder? Es ist jetzt immer schwächer geworden und jetzt ist es weg. Wird es wieder kommen? Wenn die Sonne nicht mehr kommt, das können wir uns eigentlich gar nicht vorstellen, weil das Essen kommt aus dem Supermarkt und der Strom aus der Steckdose. Aber wenn man direkt in der Agrargesellschaft ist, was ist vor dieser längsten Nacht? Die muss man wissen, wann es ist. Man muss der Sonne huldigen, die Sonne verehren, der Sonne Geschenke bringen vielleicht, dass sie wiederkommt. Das haben die Menschen vor langer, langer Zeit so empfunden. Und ich finde, man kann es halt immer nur empfinden eigentlich, wenn man ausschaut und allein schon, wenn man in den Garten schaut, ob es wiederkommt oder nicht. Und diese längste Nacht, die Notwendigkeit, die Sonne zu verehren, da ist das älteste Bauwerk, das wir kennen, hat da seinen Grund. Und die Wintersonnenwende ist der am längsten in der Menschheitsgeschichte zurückvollziehbare Festtag. Und zwar gibt es in Irland, gar nicht so weit weg von uns, das Newgrange heißt es. Das ist kein Hügelgram, sondern es ist ein eher astronomischer Tempel, eine astronomische Tempelanlage. Und das Ganze ist 5000 Jahre alt, also alt wie der Ötzi eigentlich. Und das ist so konstruiert, diese Megalithanlage, muss er das vorstellen, eben wie einen riesengroßen Hügel, ein Durchmesser von 90 Meter, Höhe 8 Meter, ist wirklich groß, mit Steinen umbaut. Und es hat einen Eingang im Südosten, ganz unten im Südosten, zur Mitte, zu einer Mittelkammer. Und die ist ausgerichtet oder schaut aus wie ein Kreuz. Und über dem Eingang, da ist ein kleiner Durchschlupf, das heißt Letterbox, also Briefkasten praktisch, schaut aus wie ein Briefkasten oben drüber. Und genau zur Wintersonnenwende und nur dann fällt nach Sonnenaufgang, direkt nach Sonnenaufgang, ein Sonnenstrahl durch diese Öffnung und der geht langsam hinter in die innerste Kammer, verweilt da einen Moment und zieht sich wieder zurück. Nur dann geht die Sonne hinein in diese innerste Kammer. Damit konnte man das also bestimmen. Das ist ein irres Bild. Es funktioniert damals wie heute, also eine Ingenieurskunst 5000 Jahre alt. Zum Gänsehautkrank.
Das ist absolut faszinierend. Ich war auch schon drin. Ich war schon mal dort vor 30 Jahren. Und du warst du sogar zur Wintersonnenwende?
Ich war einmal zur Wintersonnenwende. Wahnsinn. Ich hatte ein Losglück und konnte zur Wintersonnenwende neigen. Es wird verlost. Übrigens auch vor 30 Jahren etwa, ein bisschen mehr als 30 Jahre damals. Es war damals noch weitaus nicht so touristisch. Es waren viel weniger Lose in dem Lostopf und es war ein unglaublicher Moment. Es ist wirklich unglaublich. Das gibt es aber nicht nur in Irland, in Newgrange, sondern auch wir in Bayern. Gell?
Ja.
Wer hat's erfunden? Also ähnlich. Bei uns in Bayern gibt es nämlich ganz natürlich. Und zwar in der Schlafforten Hex. Wie soll das anders sein?
Die Schlafforten Hex, Bischofswiesen, Berchtesgadener Land.
Bischofswiesen, Berchtesgadener Land, das sind die Roventürme im Lattengebirge. Und da ist ein Loch drin. Da ist ein Loch drin in dieser Schlafforten Hex, natürlich im Busen, wo soll es sonst sein. Gell? Und wenn man in Großgmain steht, dann kann man am Wintersonnenwendentag und nur dann den Sonnendurchgang durch dieses Loch sehen. Das ist mittags rum, dann genau da und nur an diesem Tag geht er von einem keltischen Grabhügel, übrigens ausgesehen in Großgmain, geht er durch dieses Loch durch und da leuchtet es durch. Das ist natürlich auch kein Zufall, dass da eine keltische spirituelle Anlage, welcher Art auch immer, war. Das geht da genauso. Und weil das so heidnisch ist, haben sich die Christen gedacht, so geht das nicht. So geht das nicht, gell? Und haben nämlich dann sich gedacht, was die Heiden kennen mit ihrer komischen schlafferten Hex und was da vielleicht so sagen und Mythen dahinter sein kann, das machen wir auch. Und haben in Reichenhall, das ist ja direkt daneben, in der Kirche St. Zeno, auch etwas eingebaut. Und zwar fällt dort durch die große Glasrosette über dem Eingangsportal nur zur Wintersonnenwende die Sonne rein auf den Hauptaltar. Nur an diesem Tag. Funktioniert also da genauso. Also, na, wir können das auch.
Das ist ja spannend.
Was du weißt. Tolle Dinge. Ich bin immer wieder hin und weg. Und ganz ehrlich, trotzdem, so schön es bei uns in Bayern ist, das Newgrange fällt mir fast noch besser. Aber wir sagen es nicht laut. Wir sagen es nur ganz leise. Aber Wintersonnenwendentag, ich finde, das ist ein Tag, den man wirklich bewusst begehen sollte, weil es eigentlich für unser Leben entscheidend ist, ob die Sonne wiederkommt oder nicht.
Darf ich dich fragen, wie du diesen Tag begehst?
Vollkommen heidnisch. In der Früh, nach Sonnenaufgang, mag ich nämlich eine Mistel brocken, also eine Mistel ernten und die werde ich dann im Zimmer aufhängen. Eine vor die Tür als Schutz und eine gehört unbedingt ins Zimmer gehängt.
Sehr interessant. Und dann am Abend? Die untergehende Sonne beobachtest du die irgendwie, oder?
Die untergehende Sonne, aber erstmal muss man die Mistel ausprobieren.
Ja, was machst du mit der?
Ja, küssen drunter.
Ach so.
Jetzt habe ich schon gewartet, dass du fragst. Herrscht, dann frag doch.
Nein, ich bin ja so naiv manchmal.
Es ist nämlich so. Die Mistel, die wohnt ja weder im Himmel noch auf der Erde, sondern irgendwo dazwischen. Ja, ganz, ganz spannend. Die hat ja auch keine Wurzeln, sondern man nennt es Haustorien. Die bohrt sich hinein in den Wirtsbaum und saugt den an. Und jedes Jahr wächst sie ein Stückerl mehr. Immer so 5 cm, das sind die einzelnen Glieder. Und man kann auch immer das Alter von so einer Mistel schätzen, wie alt die ist. Sind diese einzelnen Glieder nacheinander plus 5, dann weiß man, wie alt die sind. Und sie hat immer nur Außenblätter und nicht innen. Deswegen macht sie dann diese schönen Kugeln, aber ja, weder im Himmel noch auf der Erde. Und deshalb ist unter der Mistel da ist auch ein Ort außerhalb aller Konventionen und da darf man machen, was man möchte.
Ganz einfach.
Aber die Mistel, die kann eigentlich noch mehr. In der Antike gibt es eine schöne Überlieferung. Der griechische Held Aeneas, der ist in den Hades gereist, um seinen Vater zu sehen, um sich von dem weissagen zu lassen und konnte die Tür mit der Mistel aufsperren. Also die Mistel sperrt eine Tür auf. Die Tür zu anderen Welten, die Tür zu Küssen, die Tür zur Liebe gehört unbedingt dann auch wieder dazu. Und dieses Aufsperren macht sie eben zur Wintersonnenwende und deshalb soll man sie da ernten an diesem Tag. Und außerdem bringt sie Kraft und Schutz, das haben wir beim Asterix gelernt. Wobei der das nicht ganz so richtig bringt, weil die Mistel wächst eigentlich nicht auf Eichen. Eichen nur ganz selten. Auf der Eichen ist eher die Riemenblume, heißt es, und die ist aber nur sommergrün. Das ist ja immer grüne Mistel. Die ist eine Winterpflanze, die nur auf Buchen wächst sie viel, auf Haselnüsse, auf Weißdorne, auf Tannen, auf Kiefern kann man sie finden, aber eben nicht auf die Misteln.
Ich hätte gleich eine Frage zur Mistel. Ich habe als Kind das mal öfter gesehen bei Bauernhöfe, die einen Mistelzweig über das Stalltier hängen oder über das Haustier. Was hat das für Bedeutung?
Das ist ein Schutz. Das ist tatsächlich ein Schutzzauber, damit da nichts reinkommt. Die Mistel wehrt Schlechtes ab und stärkt das Gute. Man sieht es oft an Bäumen. Die Mistel ist also ein Störgebietssucher. Die wächst gerne auf Wasseradern. Und wenn ein Baum auf einer Wasserader steht, das sieht man gerade in Obstgärten viel, dann ist der viel mickriger. Und die haben aber Misteln. Und die Mistel ist ganz spannend, wenn man die Mistel wegdreht, weil es ist ja ein Halbparasit, die den Baum anbohrt, dann kann man sich denken, der ist so klar, weil die Mistel drauf ist, aber nein, der geht ein.
Wirklich?
Der geht ein tatsächlich. Den muss man also drauflassen, die Misteln, auch wenn der dann kleiner ist. Offensichtlich kann die eine Ladung aufnehmen, irgendeine Art, eine elektrische Ladung, und es passt nämlich dazu, dass man eine Mistel, die man zu heilkundlichen Zwecken verwendet, oder zum Räuchern natürlich, nie eine nehmen darf, die auf dem Boden liegt, weil diese mich entladen.
Ach.
Die passt nämlich auch wieder dazu. Und die muss immer in der Luft bleiben, damit sie ihre Ladung nicht verliert. Und eigentlich macht das auch über das Stalltier oder wenn man durchgeht, es ist eine gewisse Ladung, die immer noch drin hat. Eine langt natürlich nicht ganz. Eigentlich müsste es wie ein Misteltor sei, durch das man durchgeht, kann man sich vorstellen, wie bei Enterprise im weitesten Sinne, ohne jetzt da spooky werden zu wollen. Aber so kann man das sagen und das Praktische ist, es hängt immer noch die Mistel da und als alte Romantikerin küssen kann man immer noch.
Vielen Dank, liebe Astrid. Die erste Stunde neigt sich schon ihrem Ende zu. Wir haben aber noch viel zu besprechen. Es geht in der kommenden Stunde unter anderem um Rauhnächte,
um Weihnachten und was wir dann alles räuchern.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Und da sind wir wieder. Grüß Gott, wenn Sie gerade eingeschaltet haben. Ich bin der Andreas Estner. Es geht in schnellen Schritten auf Weihnachten zu und damit auch auf die längste Nacht des Jahres, die Thomasnacht. Es kommt die Wintersonnenwende und auch die Rauhnächte stehen kurz bevor. Das ist gleich unser nächstes Thema. Es geht um die Rauhnächte mit unserer Kräuterexpertin Astrid Süssmuth. Schön, dass Sie mit dabei sind. Es geht auf Weihnachten zu, es geht auf die Wintersonnenwende zu und dann beginnen die Rauhnächte. In manchen Überlieferungen beginnen sie schon in der Thomasnacht, also am 21. Dezember, in manchen Überlieferungen an Weihnachten. Liebe Astrid, natürlich hört man viel über die Rauhnächte, aber ich möchte jetzt trotzdem fragen, was sind die Rauhnächte eigentlich?
Die Rauhnächte, das sind die 12 Nächte, nach entweder Wintersonnenwende oder nach Weihnachten, in denen es besonders dunkel ist, in denen wir die Zeit ein bisschen stillsteht nach der Sonnenwende, so wie zwischen dem Tick und dem Tack, wo die Sonne eben ihre Ruhe gehabt hat, wo das erst ausklingen muss, was da eigentlich Gewaltiges passiert ist. Und da ist die Welt ganz offen für wilde Dinge, die Pforten des Bewusstseins sind offen, weil es dunkel ist. Da kann man sich was neidenken in dieses Dunkle. Es ändert sich auch sehr oft das Wetter da. Es ziehen Stürme rum. Typisch zu Sonnenwenden ist das Auftreten von Stürmen, Winterstürme. Im Sommer sind es die Hagelschauer, die ganz typisch im Johanni rumkommen. Im Winter sind es die Winterstürme und da hat man gesagt, das ist die wilde Jagd. Und die wilde Jagd, das ist das Heer von den Toten, die armen Seelen. Irgendwelche Perchten sind da, die wilden Geister, die rumziehen. Man sieht auch wilde Wolken oft am Himmel. Es schaut richtig zerrissen aus, als ob da was rumfahrt am Himmel. Und vorne dran der Wotan nach alter Überlieferung und dem sein Pferd, das ganz gewaltige Hufe hat und Geifer tropft runter. Und der Wotan im roten Mantel reitet er da und aus dem Geifer erwachsen die Fliegenpilze. Heißt's. Weißt du auch, woher der Weihnachtsmann seinen Mantel hat, der da reitet über die Welt mit dem Fliegenpilz. Aber man kann sich dann schützen vor dieser wilden Jagd, die so gefährlich, da räuchert man. Deshalb Rauhnächte, die geräucherten Nächte. Und diese Räucherung ist immer Schutz. Also wie eine Glocke, die es um einen rum macht. Man hat früher bei Gewitter geräuchert, damit sich über dem Haus eine Rauchglocke bildet. Und jetzt sind wir wieder bei einer Ladung. Die Ladung, wie abgelenkt wird und eben nicht ins Haus einschlägt. Wirkt tatsächlich gut, aber nicht, wenn ich ein Räucherstüferl habe, sondern muss ich gescheit im Ofen räuchern, ne, damit einiges rauskommt.
Da gibt es ja einen Brauch, dass man die getrockneten Kräuter von Maria Himmelfahrt im Ofen verbrennen sollte, wenn ein Gewitter kommt.
Genau, ganz richtig. Ja. Oder zünd's Annika an, dass ich das Wetter scheiden kann. Genau das Gleiche, aber das muss aber schon ein richtig großer Buschen in Herdenei sein, dass ich das Wetter scheiden kann. Und der Himmelfahrtsbuschen ist ja ein großer Buschen, den tut man auch rein. Diese, ja, nicht bloß 7, sondern am besten 77, 99 verschiedenen Kräuter. Und da bildet sich eine richtige Rauchglocke. Und das kann man mit sich selber auch machen. Diese Schutzglocke, die wir zuerst schon hatten, wo wir rausgegangen sind, zum Lösseln und dann Birnbaum und zum Orakeln am Griechel, wo man hingeht, so am Scheideweg vom Leben. Man ist, Rauch ändert die Sphäre von einem Ort, das verändert den Ort selber. Rauch war früher eine Botschaft an die Götter. Man hat ja auch Duftstoffe drin, pro fumo, für den Rauch. Man hat für die Götter geräuchert, eine Botschaft geräuchert. Also man will was aussagen damit. Rauch wirkt natürlich auch wieder auf das limbische System, auf das Geruchssystem. Dieser Geruch kann einen beeinflussen. Man kann räuchern, dass jemand ruhig wird. Man kann aber auch so räuchern, dass jemand recht aufgeht, recht wuid wird. Mit Chili räuchern, das macht also hier einiges an Feuer, ne? Bei alle, die in der Gegend sind. Das ist einfach wahnsinnig ätzend und energiebringend. Ja? Aber man räuchert auch, damit etwas desinfiziert wird. Zum Beispiel der Wacholder, bei Wacholder Schinken. Ne? Und genauso kann man sich das vorstellen in die Rauhnächte. Es ist ja auch bei sowas immer ein praktischer Nutzen dahinter. Wenn wir räuchern, zum Beispiel mit Fichtenharz, ganz klassisch, am Abend, wenn es dunkel geworden ist, dann desinfizieren wir die Räume. Die Menschen sind daheim in der langen Dunkelheit und wir desinfizieren mit dem Fichtenharz nochmal die Räume. Also sehr praktischer Nutzen. Und damit natürlich auch die wilde Jagd nicht reinkommt. Weil diese wilde Jagd, die kann also so einiges anstellen. Die kann, wie du vorher gesagt hast, die Menschen mitreißen. Die kann einem aber auch Orakel aufgeben. Da gibt's Möglichkeiten, sich in Rauch einzuhüllen, um der wilden Jagd Fragen zu stellen. Aber die kann eben, ja, kann auch eine Mutprobe sein. Da gibt es eine sehr schöne Sage aus Osttirol, die wilde Führer vom Mellitzgraben, da haben so Burschen miteinander orakelt, dass die wilde Führer ist immer die wilde Jagd runterkommen und gell, du traust dich nicht und nach ein paar Schnaps sagst du, ich trau mich schon. Und dann hat doch die Percht den Burschen gesehen und hat auf einmal im Knie was gehabt und hat nicht mehr gehen können. Bis im nächsten Jahr ist er wieder hingegangen und hat dann die Percht der Hackel rausgezogen aus seinem Knie. Also solche wilden Dinge sind da. Und man kann sich auch schützen, dass die nicht zu einem kommen. Zum Beispiel sollte man weiß ja, im Alpenraum, da wo die Alpenrosen besonders blühen, da fährt die wilde Jagd entlang. Was auch ganz sinnvoll ist, weil es meistens Schneehänge sind, die gefährlich sind, die sollte man gar nicht betreten in der Dunkelheit, da rutscht man nämlich runter. Aha. Also da nicht hingehen. Aber diese Alpenrosen, wenn man die außen vor dem Haus hier liegt, dann kann man die wilde Jagd am Haus vorbeileiten. Man soll die Alpenhosen auch nicht ins Haus reinbringen, weil sonst der Blitz einschlägt oder die wilde Jagd ins Haus reinkommt. Ja, also kann man machen. Man kann es aber auch, jetzt sind wir wieder bei den Orakel, in den Rauhnächten erst ein bisschen räuchern mit der Alpenrose und dann würden wir es ins Feuer werfen. Und aus dem Knistern von den Alpenrosen, von den getrockneten im Feuer, da kann man sagen, wie das nächste Jahr wird. Wenn es prasseln oder flirgt der Funken, dann antwortet die Pflanze, ist viel Funken, wird das nächste Jahr aufregend werden, das ist ein gutes Omen, dann kommen gescheite Sachen daher, dann neue Sachen. Aber wenn das nur verkohlt, so ganz mau verkohlt, das wird ein trauriges Jahr werden. Also gar nicht ungefährlich. Und ungefährlich ist die wilde Jagd nie. Also nicht nur oben in die Berge, sondern auch am Inn zum Beispiel. Da gibt es die wilden Innschiffer, die doden Innschiffer. Die fahren genau in die wilden Nächte immer an Inn runter. Und wehe dem, der da ist, den reißen sie auch mit.
Schaurig. Irgendwie.
Sehr schaurig. Sehr schaurig.
Aber auch faszinierend.
Absolut faszinierend. Wenn man die übrigens anschauen will, und da gibt es ein Mittel dagegen, weil die Innschiffer, das Blöde ist, die sollen recht gut ausschauen. Die sind zwar tot, aber die sollen gut ausschauen. Und wenn einer dieser wilden Innschiffer sein Herz an eine junge Frau verliert, die am Ufer steht, dann stürzt er sich nochmal von seinem Floß und kann wieder zum Menschen werden. Ein reicher Mann dann und der dann zu den Mädel kommt. Aber man darf ja nicht mitgerissen werden. Und da gibt's eine Möglichkeit. Da kann man sich nämlich ein Stückerl Wurzel von der Waldengelwurz in den Rocksaum einnähen. Und dann ist man geschützt vor der wilden Jagd und wird nicht mitgerissen.
Hörmli und leis, heimlich und leise vergeht das Jahr. Es geht seinem Ende zu. Die Wintersonnenwende steht bevor, Weihnachten steht bevor und das Jahresende. Und da sind die Rauhnächte oder Rauchnächte eine Zeit, in der im Bewusstsein so manches Fenster aufgeht. Und das ist auch zu den einzelnen Rauhnachtstagen zugeschrieben sogar.
Das ist zugeschrieben, es gibt Überlieferungen. Natürlich zunächst, dass es sind 12 Rauhnächte, so wie die 12 Monate, die 12 Apostel, also eine in sich abgerundete, fertige Zeit. Die Zählung ist übrigens interessant, du hast das zuerst kurz angesprochen. Man kann die verschiedenen zählen. Es heißt ja immer so lapidar, die sind zwischen Wintersonnenwende und Dreikönig. Wenn man da aber nachzählt, dann haut das mit den 12 nicht hin. Man kann zählen entweder ab der Wintersonnenwende, das ist jetzt Mai-Zählweise, dann komme ich raus mit 12 beim Neujahrstag. Oder man kann beginnen, wenn einem das mythologisch, spirituell, wie auch immer, näher ist, an Weihnachten. Wenn ich anfange zum Zählen von den 12 am 24. am Heiligabend, dann habe ich am 4. zum Beispiel, am 4. Januar, den ersten, die letzte Rauhnacht. Oder wenn ich am ersten Weihnachtsfeiertag, am Weihnachtstag beginne mit dem Zählen, dann komme ich raus am Dreikönigstag mit der Perchtennacht vom 5. auf den 6. Das ist so eine Überlieferung. Aber es ist immer gleich, dass der erste, die erste Rauhnacht steht für den Januar, der zweite Rauhnacht steht für den Februar, März, April und so weiter. Und dazu gibt es aber auch noch eigene Überlieferungen, eigene Gedanken. Zum Beispiel für die erste Rauhnacht, dass es die Nacht ist, in der man Altes abschließen kann, dass man in die Dunkelheit lauscht, so wie es der Januar ist. Was möchte man mitnehmen? Eine Überlegungsnacht, das sind so Impulse, die man für sich finden kann. Die zweite Rauhnacht, das wäre eher das Umkrempeln. Denk an ein Fasching. Was ist nice? Was Revolutionäres in einem drin? Und der März, wenn die Natur langsam wieder aufgeht, das ist die Rauhnacht, wo man sich dem Neuen öffnen kann. Was will ich öffnen und was sagt einem das, wo man sich hinbewegen will, was man Neues zulassen will? Und ganz schön finde ich auch, wenn man dann das auf die Tage umlegt, da kommt man dann eigentlich mit der Zählweise ab der Wintersonnenwende auf Weihnachten, mit der dritten Rauhnacht.
Mhm. Wie geht's dir selber in den Rauhnächten? Hast du auch das Gefühl, dass das Bewusstsein offener ist, dass man vielleicht zur Ruhe kommt, hängt vielleicht ja mit dem auch ein bisschen zusammen, dass man nach Weihnachten oder nach dem Trubel in Ruhe kommt. Wie geht's dir selber? Hast du da Rituale, wo du sagst, jetzt denke ich über das nach, was in dem Jahr war und schaue auf das neue Jahr?
Also ich nehme tatsächlich immer ganz bewusste Auszeit über die Rauhnächte. Es passt ja ganz gut, dass Weihnachtsferien sind. Das heißt, wir haben nicht, dass die S-Bahn schon wieder nicht fährt und ich nicht noch in die Schule fahren muss oder so ein Schmarrn, sondern ich schaue, dass ich meine Termine vor die Rauhnächte, vor der Wintersonnenwende abschließe. Zur Wintersonnenwende schreibe ich meistens nur ein Newsletter. Das ist meine letzte Arbeit eigentlich im Jahr, die ich mache, dass ich einfach nochmal was über die Pflanzen der Rauhnächte schreibe, einen Ausblick aufs nächste Jahr, dass ich das alte Jahr damit abschließe. Und dann mache ich einen Rechner zu und dann ist die Arbeit erledigt. Und ich möchte auch meine Arbeiten erledigt haben vor den Rauhnächten, so wie der Rocken abgesponnen sein soll. Möchte ich meine Rechnungen zahlt haben, möchte ich ja, zur Ruhe kommen. Und dann sind wir eigentlich alle daheim. Das kann, oder wir sind im Urlaub und wir machen was miteinander. Das ist eine Zeit der Familie, also auch der inneren Einkehr. Da gehe ich nicht raus, da mache ich nichts, sondern bin für mich selber. Ich mag abends räuchern natürlich, vielleicht einmal orakeln. Der Mistelzweig hängt ja nun. Nicht? Mhm. Und natürlich ist dann Weihnachten.
Die Rauhnächte erleben, darüber haben wir gerade gesprochen, wie es das du machst. Du bist ja auch jemand, der gern in die Natur geht, gern in die Berg unterwegs ist. Die Rauhnächte kann man sich mit Sicherheit in der Natur auch sehr intensiv erleben.
Ja, auf jeden Fall. Also mir ist ganz wichtig, zur Wintersonnenwende hinausgehen, die Sonne verabschieden. Und als Kind hat mir schon immer die Waldweihnacht sogar gefallen. Das war mir immer ein ganz, ganz, ganz großes Anliegen, da mit meinen Eltern in den Wald zu gehen und schauen, ob man vielleicht Christkinderl irgendwo sieht und ob Sternchen blitzen. Und ich mag's heut immer noch Weihnachten in Wald hinausgehen. Und im Garten habe ich auch auf einem Bäumchen tatsächlich eine Kerze, die ich anzünde dann zu Weihnachten, weil na, Waldweihnacht im Kleinen oder Gartenweihnacht dann zumindest. Die Vögel müssen unbedingt was kriegen. Und zwischen den Jahren bin ich natürlich gern draußen. Ich finde das eine ganz besondere Zeit zum ja, Winterwandern, Skitouren gehen. Lustigerweise mag ich das Pistenskifahren gar nicht so gern. Das ist mir persönlich zu laut. Skitouren gehen ist da anders. Da bin ich für mich selber. Da höre ich an Schnee knarzen, her am Knarzen vom Schnee, wie kalt das ist. Das ist ganz,
du,
ganz.
Du hörst am Knarzen vom Schnee, wie kalt das ist.
Das hörst, ja. Wenn der lauter knarzt, dann ist es sehr, sehr kalt, wenn das so kracht. Und wenn er weich ist, wenn es warm ist, dann schlurpft sich das so eher. Dann ist es eher patschig. Also wenn es leise ist, das ist oder wenn der Schnee auch ganz leise fällt, das ist meistens dann sehr warm.
Draußen in der Natur herrscht, finde jetzt ich, in den Rauhnächten auch eine, ja, schon eine eigentümliche Ruhe. Wenn man das vergleicht jetzt mit Ende Februar, Anfang März, da pfeifen viel mehr der Vögel schon wieder, da geht es schon wieder aufwärts, da ist schon wieder viel unruhiger.
Da ist wesentlich unruhiger. Das kommen dann, ja, das erste ist der Balzgesang von die Amseln wieder, Ende Januar eigentlich schon. Und witzigerweise, um Weihnachten in die Rauhnächte, da ist bei uns besonders der Zaunkönig aktiv. Der ist da ganz wild rund um einen Kompost rum und ums Vogelhäuserl rum. Es kommen die Rotkehlchen. Das ist eigentlich das, was man am allermeisten sieht. Und, aber im Wald, da ist ganz, ganz, ganz stark. Und ich bin da ganz beseelt, eigentlich fast durch den Wald zu gehen und mir die Bäume anzuschauen und wie die im Winter stark und groß dastehen und den Christbaum dann auch heim zum Holen und zu schmücken. Das ist, finde ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Der Lichterbaum, der zur Sonnenwendnacht da war, früher schon, man hat sich die Immergrünen ja reingeholt ins Haus, in die Stube, einfach um zu sagen, es wird, um zu sehen, es wird wiederkommen, es bleibt grün, die Natur ist nicht vergangen. Und der Christbaum ist ja sowas wie ein Paradiesbaum ja erfasst. Ich meine, der 24. ist nicht umsonst Adam und Eva. Das ist wie der Paradiesbaum, der die Früchte des Lebens dran hat. Äpfel und Nüsse, Gold und Silber sind das Symbol der Fülle. Die ganze Lichtsymbolik, die brennenden Kerzen sind da. Und auf der Spitze, da ist der Polarstern ganz oben. Also wie ein Weltenbaum. Ich finde das eine ganz schöne Übereinstimmung.
Die Christbaumkugeln sind eigentlich Nachfolger von den Äpfeln, oder?
Die sind Nachfolger von den Äpfeln.
Paradiesäpfeln.
Paradiesäpfeln. Und man könnte dann sagen, manchmal sieht man getrocknete Orangenscheiben. Das sind kleine Sonnen. Also das passt alles in der Symbolik wunderschön dazu. Und der Baum ist natürlich bei uns klassischerweise eine Tanne. Die Weißtanne, ich finde, mit der schönste Nadelbaum, den wir herunten bei uns haben. Die Tanne ist ja ein Mittelgebirgsbaum, wächst so bis 1200-1500 Meter. Eigentlich wäre der Bayerische Wald, der Schwarzwald, ein Tannenwald. Man hat die nur abgeholzt, wegen dem Holz und Aufforsten geht mit Tannen viel langsamer als mit Fichten, die wachsen viel langsamer. Aber die Tanne wäre eigentlich der heimische Baum, ist aber im Bestand in Europa in den letzten 200 Jahren mehr zurückgegangen als jeder andere Baum. Dabei wäre es eigentlich der Zukunftsbaum, die Tanne, also gerade im unteren Bergbereich, weil die nämlich im Gegensatz zu den Fichten, mit denen oft aufgeforstet worden ist, inzwischen ja nicht mehr aus sinnvollen Gründen, nicht nur wegen der Klimaerwärmung, was die Tanne besser vertragt als die Fichten, sondern auch, weil die Fichte ist ein Flachwurzler. Das heißt, wenn die umkippt, dann reißt sie erst einmal den ganzen Wurzelteller raus. Und sie kippt um. Wenn jetzt eine Lawine kommt, wenn ein Sturm kommt, das kippt alles um. Die Tanne aber ist ein Herzwurzler. Der hat tiefe Wurzeln, die bricht eher ab. Das heißt, die bricht zwar ab, wenn eine Mure kommt, wenn eine Lawine kommt, wenn ein Sturm kommt, aber sie steckt in der Erde drin und ist stabilisiert damit den Hang, was ökologisch wahnsinnig wichtig ist, damit keine Folgeschäden auftreten. Wäre ganz, ganz, ganz wichtig eigentlich. Mhm. Und die Tannen sind deswegen auch interessante Christbäume reinzubringen, weil sie haben sehr viel ätherisches Öl drin. Jetzt haben wir wieder bei der Räucherung. Sie haben das ätherische Öl, das sich auch ausdunstet und damit einen gewissen Infektionsschutz bietet. Die heilige Hildegard hat ja schon festgestellt, dass vor den Tannen keine Luftgeister bleiben können. Und das ist auch wieder so eine spannende Sache. Die Hildegard spricht hier von Luftgeistern, die den Menschen schaden. Das sind ja Viren, Bakterien, irgendwas. Der Paracelsus nennt das Krankheitsdämonen, fliegende Krankheitsdämonen. Also das war den Heilkundigen in früheren Zeiten schon klar, dass irgendwie anstecken, wie die Luft funktioniert und dass die Tanne da eben eine sehr gute Heilpflanze ist.
Und sie riecht ja auch gut.
Und sie riecht einfach nur wunderbar. Und man merkt es auch richtig, wenn man eine heimische Tanne aus dem Wald bekommt, der direkt vor der Tür ist, die riecht ganz, ganz anders als eine, die ewig lang geschlagen worden ist und dann erst aufgestellt wird. Also die frischen Tannen sind die allerbesten.
Gibt es noch weitere Pflanzen, die mit Weihnachten verbunden sind?
Ja, die Eisblumen. Eine ganz besondere Pflanzenart. Gibt es nicht nur zu Weihnachten, sondern auch ein bisschen vorher, ein bisschen nachher, je nachdem, wie kalt das eigentlich ist. Die Eisblumen sind eigentlich das Beschlagen von den Scheiben, wenn die Außentemperatur unter 0 Grad ist und die Wärmedämmung an die Fenster so schlecht, dass sie mit der Temperaturdifferenz die innere Fensteroberfläche auch unter diesen 0 Grad abkühlt, also unter dem Gefrierpunkt. Mhm. Und dann bilden sich da eben Kristalle, die sind bis zu 14 Trilliarden, wahnsinnig viel, einzelne und zwar ganz verschiedene Kristalle. Und die können verschiedenste Formen annehmen, also von einem glatten Muster über einen Beschlag, aber manchmal auch Blumen, fahrenartige Gebilde, manchmal auch direkt Ecken und Kanten. Und es heißt, wenn in der Christnacht die Eisblumen am Fenster wie Rosen schimmern, dann gibt's Glück in der Ehe und ein glückliches Familienleben. Aber wenn's wie Nesseln ausschauen, dann steht Unglück bevor. Also schauen wir doch, dass wir schöne Eisblumen haben. Meistens funktioniert es daheim nicht, weil es zu warm ist innen
drin. Die Wärme schützt Fenster.
Ja, aber wo es funktioniert, das ist am Auto.
Am Auto?
Mhm. Am Auto kann man die Eisblumen anschauen. Und da kann man erst einmal schauen, schaut das nach Rosen aus und dann kann man sich's genau anschauen. Und wenn es keine Rosen sind, dann gelten halt die Autos nicht. So wie bei alle Orakel. Gibt aber auch andere Pflanzen, die kann man nicht so ganz harmlos sehen. Und zwar gibt es eine richtig gefährliche Weihnachts-Rauhnachtspflanzen.
Tatsächlich?
Die kreuzblättrige Wolfsmilch
zum Beispiel. Die klingt schon so gefährlich.
Ist eine Gartenpflanze, die pflanzt man weil es recht dekorativ eigentlich ist. Und Wolfsmilch, du hast recht, klingt schon gefährlich. Alle Wolfsmilchgewächse, wenn man die auseinanderbricht, dann haben die einen weißen, ätzenden Milchsaft. Hat man früher genommen auf Warze und Geschwüre, sollte man aber nicht machen, weil es leicht krebserregend sein kann. Also lieber nur mit Handschuhe. Aber das ist gar nicht das einzig eigentlich Gefährliche. Und zwar gab es vor etwa 300 Jahren, 1715, die sogenannte Jenaer Christnachtstragödie. Ganz eine gefährliche Sache. Und zwar wollten da welche einen Schatz heben. Da sind mehrere Männer zu Tode gekommen. Auf ganz mysteriöse Weise, Teufel kann seine Hand im Spiel gehabt haben, haben sich sogar die Gelehrten an der Universität drüber unterhalten, was da passiert ist. Und zwar kann man angeblich, war die Sage oder ist die Sage, mit dieser kreuzblättrigen Wolfsmilch kann man Dämonen beschwören und die weiße Frau. Und zwar genau in der Christnacht, während der Christmette, wann sonst. Ne? Und man braucht dazu aber das Zauberbuch vom Dr. Faustus, das hat der Goethe dann später beschrieben. Das ist ein sogenannter Höllenzwang. Und zwar muss man das ganz stark räuchern. Und bei der ganzen Angelegenheit sind tatsächlich zwei Schatzgräber und zwei Totenwächter gestorben. Die haben sich einfach vergiftet mit dem Rauch natürlich. Mhm. Aber Schatz war keiner da, Tote waren da. Und die Spekulationen waren halt dann, war es wirklich die weiße Frau und war es ein Höllenzwang? Mhm.
Solche schaurigen Geschichten, da schauen wir schon lieber auf Weihnachten und auf das glitzernde, funkelnde Licht und den Weihnachtsstern.
Der ist viel schöner. Der Weihnachtsstern, übrigens, auch das ein Wolfsmilchgewächs. Haben wir schon wieder. Hast bestimmt schon mal gesehen, wenn man die Blätter abbricht, dann ist nämlich auch eine weiße Milch. Und echt aufpassen, das gibt Verätzungen auf der Haut. Der ist nicht gar so giftig per se, aber gibt Verätzungen. Und für Haustiere, Katzen, die nagen immer so eine Zeit gern an, für die kann es tatsächlich bis tödlich sein.
Also der Weihnachtsstern, diese roten
Blumen. Dinge. Das Rote ist übrigens keine Blüte, das sind sogenannte Hochblätter. Angeblich sind die aus dem gebrochenen Herzen von einer verliebten aztekischen Göttin entstanden. Das ist natürlich traurig.
Stammen die aus Südamerika?
Ich stand aus Südamerika. Ah. Die sind aus Südamerika. Und da kommt auch tatsächlich die Überlieferung her mit dem Weihnachtsstern. Ich meine, die bilden eben diese bunten Hochblätter genau zur dunkelsten Jahreszeit. Aber es gibt da die Überlieferung aus Mexiko, dass ein kleines Mädel namens Pepita, die hat kein Geschenk fürs Jesuskind gehabt und deswegen hat es ein paar Gräser pflückt und hat es vors Krippel hingelegt und dann hat sich das in ihrer Hand in einen Weihnachtsstern verwandelt.
Schick,
gell? Mhm. Die hat der Alexander von Humboldt tatsächlich nach Europa gebracht und heißt botanisch Euphorbia pulcherrima, Euphorbia ist die Wolfsmilch und pulcherrima ist die schönste. Ganz ehrlich, ich finde es nicht so schön, ich finde die Weihnachtssterne ein bisschen aufdringlich. Die finde ich so groß und so plump und so alles rot und grün. Die erschlagen mich ein bisschen. Mhm. Ich mag viel lieber den Weihnachtskaktus.
Weihnachtskaktus?
Den Weihnachtskaktus.
Was ist denn das?
Den findet man jetzt auch in die Blumenläden überall. Das ist so ein kleiner Gliederkaktus. Der wohnt eigentlich nicht in der Erde, sondern der sitzt eigentlich auf Bäume drauf im Wald. Das ist ein Waldkaktus und kein Wüstenkaktus. Ein Aufsitzerpflanze, der holt sich alles mit den Luftwurzeln aus der Umgebung, was er braucht. Also kein Parasit wie die Mistel, sondern er lebt aus der Umgebung. Feuchtigkeit holt er sich aus der Umgebung. Deswegen ist auch das Gießen der Tod der Weihnachtskakteen, weil die brauchen gar nicht so viel Wasser, wenn man morgen erkannt.
Und, ist das der, den man abbrechen kann und dann wieder einsetzen?
Das ist der, den man abbrechen kann und wieder einsetzen. Ja. Eine ganz tolle Pflanze eigentlich. Der verbessert nämlich als Topfpflanze das Raumklima. Der nimmt unter anderem Formaldehyd und Toluol. Das hat man vorher schon, der Tolubalsam, den man geräuchert hat, den man destilliert und geräuchert hat, nimmt der auf und ist auch ideal fürs Schlafzimmer, weil er in der Nacht Kohlendioxid aufnimmt und Sauerstoff abgibt. Also andersrum als die meisten anderen Pflanzen. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schön.
Nur eine Frage, was sind denn Luftwurzeln?
Luftwurzeln heißt, dass die Wurzeln nicht in der Erde sind. Wurzeln sind ja bei einer Pflanze da, um ihr erst einmal Halt zu geben. Zum Beispiel bei der Moose, da geben sie nur Halt. Und dann haben aber bei den höheren Pflanzen, bei den Gefäßpflanzen, sind in den Wurzeln auch immer so Leitungen drin, Saugleitungen, Steigleitungen, dass die Wasser und Mineralstoffe von unten raufziehen können. Und das nehmen die Wurzeln aus der Erde auf. Und wenn jetzt aber das eine Pflanze ist, die eben nicht in der Erde wächst, sondern irgendwo anders, eben auf Bäumen, dann kann die Luftwurzeln ausbilden. Das kann dieser Weihnachtskaktus machen, der von den Bäumen aus die Luftwurzeln macht, oder die Orchideen machen das oft. Das sieht man oft, dass so eine Art Wurzeln auch aus die Töpfe rausschauen. Und man kann es auch beim Efeu erkennen. Wenn der auf Bäume steigt, dann bildet der auch manchmal so eine Art Luftwurzeln aus und kann auch da Mineralstoffe aus der Luft aufnehmen oder Feuchtigkeit.
Sehr interessant. Der Weihnachtskaktus. Weihnachten, die Rauhnächte, die Wintersonnenwende, eine Zeit voller Symbole, voller Bedeutungen und Bezüge. Licht und Dunkel waren ganz wichtige Themen in diesen zwei Stunden. Und zur Dunkelheit kommt in dieser Zeit ja auch noch was dazu, das ebenfalls irgendwie, naja, bedrohlich ist, nämlich die Kälte. Und die Kälten passt zum Heiligen des Tages, nämlich dem heiligen Wunibald.
Es heißt nämlich, um den Tag des Wunibald, da wird es meistens richtig kalt. Reimt sich wunderbar und passt da ganz gut. Es ist nämlich zurzeit die sogenannte Wettersingularität Frühwinter, also etwas, was immer wieder zu beobachten ist im Jahreslauf. Gehört die Schafskälte dazu, es gehören die Eisheiligen dazu. Und eben dieser Frühwinter zwischen dem 17. und 21.12. bei uns in Südbayern, kalt und trocken, passt recht gut. Und ab Samstag soll es nämlich dann feuchter werden. Da soll es nämlich dann zum Schneien langsam anfangen. Mir kribbelt schon, dass es weiße Weihnachten gibt, gell? War ich ganz scharf drauf.
Ja,
ja, also der erste Wetterbericht hat schon gut ausgeschaut. Im Vergleich immer die Wetterberichte so lange, bis ich einen finde, der mir gefällt. Mhm. Und also Schnee für den 24. schaut schon ganz gut aus. Und dieser Wunibald war ein klassischer Heiliger, der von den britischen Inseln gekommen ist und bei uns das Christentum gepredigt hat. Und David, der ist eben dann an dem 18.12. sein Heldentod gestorben. Und der Wunibald, den kannte man nicht in Frankreich, sondern die haben als Tagesheiligen den heiligen Gatianus von Tours, haben aber die gleiche Beobachtung gemacht. Da heißt es nämlich, wenn der Dezember mild ist, glaub mir, der Winter ist nicht weit, er kommt am Saint-Gatien-Tag. Also jetzt, die sehen das auch, aber noch eine schönere Beobachtung oder noch ein schönerer Spruch ist, à la Saint-Gatien villa ramasse tombois et en dortois, also auf Deutsch am Saint-Gatien-Tag, Landmann, sammle dein Holz und geh schlafen. Das heißt also, man soll jetzt die Vorbereitungen für die Winterzeit machen und dann eigentlich, also das Holz sammeln für die kalten Tage und dann in die winterliche Ruhepause übergehen können. Und es passt eben zu der Rückzugszeit der Rauhnächte. Also jetzt den Weihnachtsstress noch schnell hinter sich bringen.
Aha.
Und dann so langsam zur Ruhe kommen und erst nach den Rauhnächte wieder geräuchert und gestärkt aufwachen.
Das klingt gut. Alle, die Urlaub haben, nicht arbeiten müssen, sollten das nutzen, die Zeit.
Und die, die arbeiten müssen, sollten sich trotzdem eine ruhige Auszeit nehmen. Auch wenn man arbeiten muss, kann man trotzdem abends räuchern, zur Ruhe kommen, sich ein schönes Abendritual mit Tee machen, mit was zu lesen, einfach das zur Ruhe kommen. Ich glaube, das ist für jeden machbar, auch wenn man arbeitet, weil es ist keine so stressige Zeit, hoffentlich.
Gibt es einen speziellen Tee, der zu dieser Zeit passt?
Es sind alle Tees mit Safran drin, mit Ingwer, mit Zimt. Es sind diese winterlichen Gewürze, die wärmen, die wohlig wärmen von innen und die ja so ein bisschen Sonne bringen. Und natürlich ein schöner, glühweinartiger Tee, wenn es nicht leider Glühwein ist, aber man kann einen Früchtetee nehmen, dazu ein bisschen an Anis, an Sternanis, an Zimt und es schmeckt eigentlich schon wie ein Glühwein und man hat einen feinen Tee.
Es ist interessant, dass es Gewürze gibt, die einen gut tun in dieser dunklen, kalten Zeit.
Die Gewürze sind eigentlich Heilmittel. Die Hildegard von Bingen hat es ja vorgemacht, dass es Heilmittel sind. Da reden wir zwar, wenn ich das richtig im Kopf habe, sowieso im Februar dann drüber, über die Hildegard von Bingen.
Mhm. Freue mich schon sehr
und
drauf.
Ihre Heilmittel. Aber diese Gewürze wurden den Speisen eben als Heilpflanzen beigegeben. Und gerade das winterliche Wärme, alles was erwärmend ist, steigert das Immunsystem und ist natürlich für den Winter jetzt richtig gut. Und da sind diese Gewürze natürlich genau das Richtige.
Und auch für die Seele.
Und auch für die Seele, weil die Seele, wenn traurig ist, das ist eine Dunkelheit der Seele. Und wenn man hier Feuer, Wärme, Licht reinbringt, dann tut es der Seele gut und bringt da den Sonnenschein rein.
Vielen herzlichen Dank, Astrid Süssmuth. Schön, dass du wieder da warst. Danke für deine spannenden und interessanten Erzählungen. Im Januar habe ich leider nicht das Glück.
Da
ist der Kollege Johannes Hitzelberger bei dir.
Da sehe ich den Johannes.
Genau.
Und ratsche mit ihm über die Kräuter in der Kunst am 14. Januar. Und bis dahin wünsche ich dir und allen Hörern wunderschöne, gesegnete Weihnachten und ganz wilde Rauhnächte.